ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Da ging es ja weniger darum, dass die Taliban jetzt so schnell waren, sondern es ging vor allem darum, dass die Sicherheitsorgane der Afghanen, die man trainiert, die man aufgebaut hatte, dass die quasi implodiert sind in einer Geschwindigkeit, die man so nicht erwartet hat.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Tag auch, Dark Matters hier. Mein Name ist Eva Maria Lemke und der Name des Mannes, der mir gerade in diesem Moment gegenüber sitzt, ist Michael Götschenberg, seines Zeichens ARD-Geheimdienstexperte. Wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Hallo Eva.
Wir haben ein absolut unschönes Thema, wenn man so will. Es geht um die Geheimdienstarbeit in den Situationen, in denen es wirklich brenzlig wird. Also in Kriegsregionen, Krisenregionen, bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr, bei Entführungen. Wie nah kommst du eigentlich solchen brenzligen Situationen in deinem Job? Also bist du auch mal mit der schussigeren Weste unterwegs oder sitzt du eigentlich viel am Schreibtisch?
Ich sitze mittlerweile viel am Schreibtisch. Ich bin ja jetzt auch schon etwas gesetzter.
Ist ein älterer Herr.
Genau. Aber tatsächlich war ich ja auch als Korrespondent in Brüssel, war da auch für die NATO zuständig und hatte einen ganz guten Draht zu den Amerikanern, die ja bekanntermaßen in der NATO eine große Rolle spielen. Das war auf dem Höhepunkt des Afghanistan-Einsatzes und bin dann mehrfach mit dem NATO-Oberbefehlshaber in Afghanistan gewesen, der dann auch die amerikanischen Truppen besucht hat, auch dort, wo es gebrannt hat. Und ich erinnere mich gut, wie wir da mit Hubschraubern unterwegs waren und mit Helm und schusssicherer Weste und wie man auch im Hintergrund zum Teil dann die Gefechtshandlung gehört hat. Das war schon eine sehr unmittelbare Situation.
Und hast du auch mal tatsächlich, also warst du dann immer so in so einem Pressetross mit dem NATO-Menschen da unterwegs oder hast du auch mal wirklich mit den Kämpfern und den Leuten am Boden gesprochen?
Ja, das gehörte dazu. Ich werde nie vergessen, wie wir in so einem Außenposten waren, ein ganz kleines Camp der Amerikaner, wo eben tatsächlich auch Kampfhandlungen stattfanden und dann kam eine Einheit zurück. Es waren blutjunge amerikanische Soldaten, denen also auch wirklich der Angstschweiß im Gesicht stand, werde ich nie vergessen. Die waren, das konnte man da sehr, sehr direkt sehen, was das auch mit diesen jungen Männern gemacht hat.
Mhm. Ja, glaube ich dir. Und gab es auch Situationen, wo du da schon quasi mit Geheimdienstarbeit zu tun hattest, beziehungsweise die dann da im Moment des Geschehens erlebt hast?
Es gab dann tatsächlich eine Situation, wo ich das sehr unmittelbar mitbekommen habe. Und zwar hieß es, da ging es um das Flugzeug, mit dem wir unterwegs waren, das war so eine große amerikanische Militärtransportmaschine, dass wir noch ein Fahrzeug an Bord nehmen sollten. Und wir warteten und warteten und irgendwann kam dann so ein weißer Pickup mit zwei Typen drin. Und die blieben auch drin sitzen und ich habe dann so gefragt, was sind denn das für Gestalten? Und dann hieß es, ja, da könnten sie mir jetzt leider nichts zu sagen, aber es gäbe ja auch jenseits von Militärpersonal Leute, die in Afghanistan was zu tun hätten. Es war irgendwie klar, vermutlich war es CIA, die dann eben was auch immer in Afghanistan gemacht haben. Und das fand ich natürlich hochspannend damals, aber mehr konnte man auch nicht in Erfahrung bringen. Aber das war so ein für mich so ein Beleg dafür, ja, die sind tatsächlich da unterwegs, natürlich sind sie das. Und da konnte man das dann eben wirklich mal sehen.
Brauchen auch die Infrastruktur, kommen auch mal mit den anderen zusammen, aber auf Smalltalk haben die offenbar keinen Bock.
Haben sie keine Lust, nein.
Okay, aus nachvollziehbaren Gründen. Wir haben ja bei Dark Matters hier für diese Hintergrundgespräche immer so einen Fall im Rücken. Und in unserem aktuellen Fall geht es um den Moment, also die Tage und Wochen, in denen Kabul an die Taliban fiel. Das war eine echte Krisenzeit in dieser Krisenregion. Und wir erzählen eben, wie die Mitarbeitenden und die Ortskräfte da rausgeholt wurden, zumindest einige. Aber oft geht es ja in solchen Krisenregionen auch darum, deutsche Entführungsopfer zu befreien. Das ist gerade in Afghanistan immer wieder nötig gewesen. Ist da der BND dann auch involviert? Kann man das so sagen?
Also der BND würde die Person selber nicht befreien, das würden Spezialkräfte machen und da hat man mal die Wahl, greifen auf die Bundeswehr zurück, Kommando Spezialkräfte oder auf die GSG 9. Das ist dann mal so die grundsätzliche Entscheidung. Ich erinnere an unseren Fall Hansa Starwanger, wo es um die Entführung durch Piraten ging, wo dann die GSG 9 in Marsch gesetzt wurde. Aber klar, der BND hat da eine ganz wichtige Funktion, weil es zunächst einmal um die Frage geht, hat man überhaupt die Voraussetzungen für so eine robuste Lösung, wie das heißt? Also für eine gewaltsame Befreiung. Weil die Alternative ist ja immer warten, Lösegeld zahlen. Und das ist immer die grundsätzliche Entscheidung. Aber die kann man eben nur treffen, wenn man weiß, ob die Voraussetzungen überhaupt gegeben sind, um jemanden gewaltsam zu befreien. Und das heißt, man muss genau wissen, wo ist die Person? Wie sind die Umstände? Kann man da reingehen, ohne Gefahr zu laufen, dass am Ende alle tot sind? Und da spielt der BND eine ganz entscheidende Rolle, beziehungsweise spielen Geheimdienstinformationen eine ganz entscheidende Rolle, weil tatsächlich ist es so, dass mein Eindruck ist, dass der BND da vor allem auf Informationen von Geheimdiensten vor Ort angewiesen ist, weil er selber operativ das, glaube ich, nicht in der Detail Treue hinkriegt, die benötigt wird.
Ich muss ein bisschen lachen, weil du das so vorsichtig gerade ausgedrückt hast. Also die sind da sozusagen nicht in der ersten Linie dabei sozusagen. Okay, verstehe.
Das ist einfach eine Hochrisikooperation.
Und es ist auch eine Erfahrungssache, oder?
Ja, es ist eine Erfahrungssache, aber zunächst mal ist die Frage, bin ich bereit, einen Trupp von Agenten da reinzuschicken und denen der Gefahr auszusetzen, dass sie dann eben selber unter die Räder kommen? Weil sie natürlich nicht den Schutz haben, den Spezialkräfte haben und die Bereitschaft ist in Deutschland nicht so ausgeprägt. Da verlässt man sich lieber auf das, was andere Dienste können.
Du hast es jetzt gerade so robuste Lösungen genannt. Ist das deine Ausdrucksweise oder nennen die das?
Das heißt so.
Das heißt tatsächlich so. Robuste Lösung heißt auch, ich muss mir ein dickes Fell anziehen, dann gibt es halt Opfer, ist
egal.
Kann
auch schief gehen.
Kann auch schief gehen.
Aber das ist genau die Abwägung, die man treffen muss. Ne? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vor die Wand fährt? Dass am Ende die Geiseln sterben oder Einsatzkräfte sterben, dass die Geiselnehmer getötet werden. Auch da ist immer die Frage, ne, kann man das in Kauf nehmen oder nicht? Und wer sind die Geiselnehmer? Ja, und das muss man alles abwägen. Und am Ende kommt man dann eben zu einer Entscheidung und die kann man so mal so ausfallen.
Wir haben ja hier schon oft gelernt, dass die Geheimdienste und Nachrichtendienste oft auch ein Spiegel der Länder sind, für die sie tätig sind. Ist das in dem Fall auch so? Also die robusten Lösungen, die sind nur einigen wenigen zuzutrauen und auch die tatsächlich die möglicherweise echt unsentimentalen Entscheidungen, viele Opfer in Kauf zu nehmen.
Also es gibt einfach Länder, die wo die Bereitschaft viel größer ist, auf eine robuste Lösung zu setzen, beispielsweise wenn es um Geiselbefreiung geht, als das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland neigt man eher dazu, das nicht zu machen, weil ich erinnere an die Befreiung der Geisel in der Lufthansa-Maschine Landshut im deutschen Herbst 77. Das war so ein Fall, wo das dann auch mal geklappt hat, wo alle Geiseln überlebt haben und keine Einsatzkräfte gestorben sind. Attentäter ja, aber das ist so ein bisschen so State of the Art, wo man sehen kann, ja, das kann klappen, es kann aber eben auch schief gehen. Und andere Länder, wie zum Beispiel die Franzosen, sind viel eher bereit, so eine robuste Lösung zu setzen und eben auch ihre Spezialkräfte beispielsweise in afrikanische Länder zu schicken, wo sie ja traditionelle gute Verbindungen haben und eine gute operative Basis haben, um dann eben auch so eine Operation durchführen zu können. Aber das kann eben auch schief gehen, das geht dann auch öfter mal schief.
Dabei könnte man ja auch davon ausgehen, dass es einen gewissen Erfahrungsschatz gab auf Seiten des BND. Also der Auslandseinsatz lief seit 2001 bis 2021 eben und da gab es ja ständig Entführungen, Anschläge und Anschlagsversuche natürlich auch. Wie ist der BND damit umgegangen? Also hat er sich da eigentlich die ganze Zeit nur mit seinen Partnern versucht zu verknüpfen oder eigentlich sich selbst auch aufgeschlaut und ist robuster geworden?
Also der BND hat traditionell eine gute Erkenntnislage in Afghanistan, ist da gut aufgestellt gewesen, über die Jahre sowieso, seitdem die Bundeswehr da war. Zunächst der NATO-Einsatz und dann eben auch in der Funktion, afghanische Sicherheitskräfte auszubilden, bis dann dieser komplette Abzug erfolgt ist, hat der BND eine ganz zentrale Rolle gespielt. Aber vor allem natürlich, was den Schutz der deutschen Soldatinnen und Soldaten betrifft. Da geht es einfach darum, dass jedes Mal, wenn eine Bundeswehrpatrouille rausfährt aus dem Lager, um also auf Erkundungsfahrt oder warum auch immer, zu einem Außenposten fährt beispielsweise, dann kommt es natürlich ganz entscheidend darauf an, drohen irgendwelche Anschläge, ja? Also gibt es irgendwo möglicherweise versteckte Sprengfallen. Und da war es die Aufgabe des BND, ein Lagebild zu entwerfen. Und auf der Grundlage konnte dann eben die Bundeswehr solche Entscheidungen fällen.
Also so konkret auch, dass da tatsächlich ein BND-Agent möglicherweise Seitenstraßen absucht nach Sprengfallen? Kann ich mir das wirklich so vorstellen oder ist es nicht so einfach?
Nee, ganz so einfach ist es nicht. Da ist es dann eher so, dass auch der BND davon profitiert, dass er eben gut vernetzt ist. Es ist dann der afghanische Geheimdienst gewesen, der idealerweise solche Informationen hatte. Die Amerikaner dann häufig, man muss sich das so vorstellen, dass dann in so einem internationalen Militärstützpunkt, wie die Bundeswehr ihn dann eben auch in Afghanistan, in Mazar-i-Sharif betrieben hat, dass da eben die Geheimdienste dann auch alle nebeneinander sitzen. In so einem Container, also jeder hat seinen eigenen Container und jeder hat seine eigene Rolle, seine eigenen Infos, aber man tauscht dann aus und wirft alles zusammen, damit man dann eben für alle Soldatinnen und Soldaten, die dort sind und die dort im Einsatz sind, dann eben ein möglichst gutes Lagebild liefern kann.
So ein Lagebild zu erstellen, gerade in so einer aufgeheizten Situation, würde ich es jetzt mal nennen, über die Jahre hinweg, das bedeutet auch, die BND-Mitarbeitenden, die waren da quasi rund um die Uhr im Schichtbetrieb Dauereinsatz, oder?
Ja, und du hast natürlich auch deine menschlichen Quellen vor Ort. Und es geht ja auch nicht nur um das militärische Lagebild. In Afghanistan ging es natürlich auch darum, politisch zu wissen, was will die afghanische Regierung, und da Informationen auch an die Bundesregierung liefern zu können. Und da hatte der BND schon ein sicherlich verzweigtes Agentennetz. Und als dann der Abzug anstand und klar war, die Taliban übernehmen hier wieder, ging es natürlich auch darum, diese Quellen zu schützen und gegebenenfalls rauszuholen, damit die nicht den Taliban in die Hände fallen und als Verräter möglicherweise hingerichtet werden.
Sind das so die Letzten, die auch so das quasi sinkende Schiff verlassen haben? Also waren die Diplomaten so die Ersten, die da noch mit Rückendeckung außer Landes geschafft wurden und die Geheimdienste blieben vor Ort noch irgendwie, um das eben alles zu ermöglichen?
Also grundsätzlich ist es so, wir haben ja aktuell keine diplomatischen Beziehungen zu Afghanistan. Es gibt auch andere Länder, zu denen wir keine diplomatischen Beziehungen unterhalten. Und da ist tatsächlich es so, dass dieser Gesprächskanal über die Geheimdienste, und es ist dann in dem Fall natürlich von deutscher Seite der BND als Auslandsnachrichtendienst, das ist so der letzte Gesprächskanal, den es trotzdem immer noch gibt, der auch wichtig ist, damit man eben Verbindung aufnehmen kann und Dinge hinterlegen kann, in Erfahrung bringen kann. Und das wird natürlich auch von dem jeweiligen Land respektiert, selbst wenn es ein totales Unrechtsregime ist. Aber da achtet man schon drauf, dass dieser Kanal über die Geheimdienste, dass der bestehen bleibt und funktioniert.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also sitzt ja jetzt ja hoffentlich nicht mehr jemand vom BND irgendwie eingemauert in irgendeiner verschlossenen Tür mit der Wumme im Anschlag und hofft, dass er da rauskommt, oder? Da ist doch jetzt niemand mehr. Die Taliban werden das doch niemals dulden.
Also auch die Taliban haben sicherlich ein Interesse daran, mit westlichen Ländern im Gespräch zu sein. Weil
ja,
die wünschen sich ja, dass sie anerkannt werden als Regierung, als legitime Regierung in Afghanistan. Und die werden einen Teufel tun. Vertreter westlicher Geheimdienste, die werden vermutlich nicht dauerhaft im Land sein, aber wenn welche kommen, dann werden sie die mit Sicherheit nicht ihr Leben gefährden.
Okay, überraschend tatsächlich. Überraschend, um eine super tolle Überleitung zu finden, war ja tatsächlich auch das, was dann 2021 passierte, dass die Taliban da, obwohl es vorher immer wieder gesagt wurde, dass es sei sehr unwahrscheinlich, Kabul förmlich überrannt haben, eingenommen haben, diese Niederlage letztendlich ja auch für die westlichen Nachrichten und Geheimdienste, das nicht erkannt zu haben, diese Schnelligkeit, mit der sich das vollzieht, ist das immer noch Thema sozusagen? Also das ist ja eigentlich genau das, was Sie tun sollen, ein Lagebild erstellen, haben Sie da nicht geschafft, akkuraterweise.
Nein, haben Sie da nicht geschafft, und man muss sagen, wenn man so in die Geschichte zurückschaut, wie war es denn so mit den Prognosen, ja, gerade was so den Zusammenbruch von Regimen, von politischen Systemen betrifft, ob es nun Sowjetunion, DDR, Syrien, Afghanistan, da liegen Geheimdienste, liegt auch der BND gerne mal daneben. Aber fairerweise muss man sagen, wenn wir über Afghanistan sprechen, dass dann eben nicht nur der BND falsch lag. Es lagen alle westlichen Geheimdienste falsch. Niemand hat diese Dynamik vorhergesehen. Und da ging es ja weniger darum, dass die Taliban jetzt so schnell waren, sondern es ging vor allem darum, dass die Sicherheitsorgane der Afghanen, die man trainiert, die man aufgebaut hatte, dass die quasi implodiert sind in einer Geschwindigkeit, die man so nicht erwartet hat. Und damit quasi für die Taliban das Scheunentor geöffnet war. Und das ist der Punkt, an dem man daneben lag. Legt der BND auch größten Wert darauf, dass er eigentlich mit seinen Prognosen immer richtig lag. Nur 5:12.
Also man gesteht sich das bis heute auch nicht so richtig ein.
Ja, das ist, natürlich will man sich nicht dem Vorwurf aussetzen, dass man mit seinen Prognosen daneben gelegen hat. An der Stelle war das so. Aber eben, wie gesagt, nicht nur der BND, sondern alle lagen daneben. Und grundsätzlich ist es auch schon so, wenn man sich so Prognosen von Geheimdiensten anguckt, dann werden, am liebsten entwirft man immer verschiedene Szenarien, damit man dann sagen kann, ja, wir haben das doch durchaus richtig vorhergesagt, weil wir haben ja verschiedene Szenarien und sogenannte Kipppunkte, so, damit man sich diesem Vorwurf nicht aussetzt, wenn es dann eben tatsächlich mal anders gekommen ist.
Ein Kipppunkt, der uns bis heute beschäftigt und ein Stück allerfrischeste Zeitgeschichte, kann man sagen, der Beginn der Taliban-Herrschaft in Afghanistan 2021. Und wie immer in solchen sicherheitspolitischen Fragen hatten Geheimdienste da eine Menge mit zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Danke, Michael, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne.
Michael Götschenberg mit ganzem Namen, die Geheimdienstexperte mit vollem Titel. Und ich danke nicht nur ihm, ich danke auch euch fürs immer wieder Zuhören und Mitdenken. Bis ganz bald bei Dark Matters.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
Bei den Wahlen in den USA läuft ja selten alles ganz glatt und reibungslos. Manchmal spielen sich dabei oder danach auch noch regelrechte Dramen ab. Und wir blicken drauf mit kühlem Kopf, beziehungsweise lassen wir uns davon erzählen. Von Mr. Tagesthemen Ingo Zamperoni und seiner amerikanischen Frau Jiffer Bourguignon in ihrem gemeinsamen Podcast Amerika, wir müssen reden. Ein persönlich-politischer Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika in der ARD-Audiothek und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.